Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast. Mein Name ist Sandrina Lorenz. Schon zu Schulzeiten gründete Ferry Heilemann mit seinem Bruder die erste kleine Firma. Später schaffte er mit dem Groupon-Konkurrenten Daily Deal das, wovon viele Startup-Unternehmer nur träumen, den Verkauf an Google. Jetzt widmet sich Ferry Heilemann seiner jüngsten Gründung, dem digitalen Logistikunternehmen Freight Hub.
Das ist auch eine vollkommen valide Option für den ganz normalen Menschen. Ich muss nicht mehr irgendwie zu Siemens oder zur Deutschen Bahn oder auch zu McKinsey. Ich kann auch einfach in die Startup-Welt gehen, ist richtig geil.
Ferry Heilemann spricht mit Mirjam Hecking über die Entwicklung der Gründerszene, die Gründe dafür, weiterzuarbeiten, anstatt auf Hawaii surfen zu gehen. Und er gründet die Unternehmermentalität.
Guten Morgen, Herr Heilemann. Den meisten Zuschauern oder Zuhörern wird Ihr Name bekannt sein durch Daily Deals. Nervt Sie das?
Also mittlerweile habe ich, denke ich, eine eher breitere Wahrnehmung als Digitalunternehmer und auch als Investor seit über 10 Jahren jetzt in der Berliner und deutschen Szene. Also natürlich ist Daily Deal ein wichtiger Bestandteil meiner bisherigen Karriere und nichts, was mich nervt, sondern auch nach wie vor noch eine Story, auf die ich sehr stolz bin.
Sie haben ja damals als einer der Copycats es geschafft, Ihren Laden zu verkaufen an Google. Waren Sie damals der Held?
Also ich würde nicht sagen, dass unser ursprünglicher Plan war, wir machen jetzt was, verkaufen was und sind dann reich, sondern mein Bruder und ich haben eine ganz andere Herangehensweise und auch schon eine unternehmerische Karriere, die in die Schulzeit zurückgeht. Schon im Alter von 15 und 19 unsere erste unternehmerische Erfahrung gesammelt, haben eine Firma gegründet, die Shishi Company hieß, wo wir ein französisches Waffelgebäck verkauft haben in einem Hänger, quasi auf Großveranstaltungen, unter anderem der Kieler Woche. Und die Gründung von Daily Deal schlussendlich war ein Outcome von längeren Gesprächen, die wir hatten nach unseren Studiengängen. Ich habe BWL studiert, mein Bruder Jura hier in Hamburg an der Law School. Ich war in der WHU. Wir haben uns nach diesen Studiengängen und nach diversen Praktika in Unternehmensberatungen, Anwaltskanzleien darauf zurückbesinnt, was uns denn eigentlich richtig, richtig Bock gemacht hat im Leben und was wir denn eigentlich jetzt nach der abgeschlossenen Ausbildung machen wollen. Und da sind wir nach ein bisschen Reflexion zum Ergebnis gekommen, wir wollen Unternehmer werden. Haben aber kein Familienunternehmen in unserem Hintergrund, wo wir sagen, wir übernehmen auch das Unternehmen von Papa. Und wenn man jetzt auch kein besonderes Kapital hat, dann wird man Internetunternehmer, weil das ist nämlich das Kapitaleffizienteste, was man machen kann. Und so sind wir schlussendlich zum Unternehmertum gekommen und haben ein Jahr lang Ideen gesucht, selbst entwickelt, viel gelesen, mit vielen Leuten gesprochen, die wir kannten und hatten einen Ideenkatalog von knapp 50 Ideen und haben dann im Sommer 2009 eben Fulltime angefangen, die zu evaluieren, mit ersten Kunden zu sprechen, mit Investoren zu sprechen. Und das Ergebnis war dann eben die Gründung von Daily Deal im Dezember 2009. Und wir haben das, wie gesagt, nicht mit dem Anspruch gemacht, super, das ist jetzt der schnellste Weg, irgendwie Millionär zu werden, sondern einfach aus tiefer Überzeugung, Unternehmer sein zu wollen und etwas aufbauen zu wollen. Das zeigt sich jetzt ja auch durch die fortgeschrittene Geschichte. Ich hätte mich jetzt mit 25 schon nach Hawaii absetzen können und das restliche Leben surfen können. Bin seitdem finanziell unabhängig. Das Gegenteil ist das, was ich tue. Ich arbeite jede Woche immer noch sehr viel, viel mehr, als man wahrscheinlich auch sollte. Ist man dann ein Held? Aus meiner Sicht ein irrelevantes Thema. Wir haben das gemacht, eben weil es uns Spaß macht. Wir sind nach wie vor Unternehmer, weil es uns Spaß macht. Punkt.
Aber Sie haben ja dann das Unternehmen, nachdem Sie es an Google verkauft hatten, wieder zurückgekauft. Wieso? Und da würde mich natürlich interessieren, wie viel haben Sie dafür bezahlt?
Also wir haben 2011 an Google verkauft, in der Tat, mit dem Gedanken, das Konzept unter der Brand von Google global auszurollen und auch technisch anders aufzustellen. Faktisch hat sich gezeigt, dass die Automatisierung, die man hätte an den Tag legen müssen, um das zu einem sinnvollen Geschäftsmodell für Google zu machen, schlichtweg nicht möglich war, weil die Interaktion, die wir hatten, also unsere Partner, mit denen wir gearbeitet haben, waren SMEs, also Small and Medium Sized, eher Small Businesses, Restaurants, Spa, Freizeitaktivitäten, mal ein Hotel etc. Und der Gedanke, praktisch eine Self-Sign-Up-Plattform zu bauen für diese, wo sie selbst ihren Deal kreieren, Foto uploaden, Text schreiben, und wir spielen es, wir distribuieren es dann nur noch.
Ja.
Diese Strategie ist nicht ganz aufgegangen, insbesondere nicht in diesem Wettbewerbskontext.
Weil die Unternehmen das nicht wollten oder dann die auch nicht weit genug für waren?
Weil die nicht weit genug dafür waren.
Okay,
ja,
weil auf anderen Ebenen funktioniert es ja bei Werbebuchung oder sowas. Aber das war einfach beratungsintensiv. Was mache ich für einen Deal?
Und korrekt.
Das ging nicht. Okay.
Korrekt. Das ist etwas komplexer, faktisch einen Deal zu strukturieren, der zu einer Win-Win-Win-Situation führt.
Ja.
Nämlich ein Win für den Customer, also ausreichend attraktiv ist für den Kunden, um tatsächlich zu kaufen.
Ja.
Dennoch wirtschaftlich auch sinnvoll für den Partner und eben auch für die Plattform, die den Deal vertreibt.
Ja, und damals war ja dieses ganze Problem immer mit den Unternehmen, auch bei Groupon, die sich über den Tisch gezogen fühlten und sagten, das hat für mich aber nicht funktioniert.
Genau.
Hat nur für Groupon funktioniert. Ja.
Korrekt, also Groupon hat das halt sehr, sehr radikal betrieben. Wir haben das sehr viel nachhaltiger gemacht. Das war auch unsere einzige Existenzberechtigung im Grunde damals. Ja, uns lag etwas an den Partnern und wir wollten nicht nur unser eigenes Gut optimieren, sondern dieses Geschäft eben auch nachhaltiger machen. Google ist eben eine reine produktgetriebene Organisation, die alles, was sie tut, komplett automatisiert tut. Mhm. Ja, alle Produkte, die sie kennen, ob das jetzt Google Search, Google Mail, Google Maps, da gibt es ja keine Menschen, die mit einem interagieren. Okay. Und das hat zu einem strategischen Schwenk geführt, den mein Bruder und ich genutzt haben, um die Firma dann zurückzukaufen.
Weil sie sagen, geht nur lokal, brauchst du Leute vor Ort.
Richtig, also es passte einfach quasi nicht in das Google-Universum und gleichzeitig war es für meinen Bruder und mich so, dass wir natürlich, das Google ist eine extrem interessante Firma, extrem schlaue Leute, die das betreiben durch die Bank weg und natürlich auch extrem powerful, dennoch war es eine sehr, sehr große Organisation und wir waren auf einmal Teil dieser Organisation und hatten natürlich nicht mehr die gleichen unternehmerischen Freiheiten, wie wir sie vorher als Unternehmer hatten und das war auch etwas, was uns sehr gefehlt hat, was wir vermisst haben und was wir durch den Rückkauf von heute auf morgen dann wieder zurückgewonnen haben und was uns eben auch sehr viel Freude bereitet.
Was haben Sie denn dafür bezahlt wieder? Wurde das jemals kommuniziert?
Nein.
Verraten Sie mir das, jetzt ist ja schon so lange her, könnte es ja erzählen.
Ja, das ist aber nicht öffentlich.
Aber Google wollte es auch noch wieder loswerden offensichtlich, also denen lag dann auch nicht so sehr viel daran.
Also faktisch war das einfach eine sehr gute Situation für alle Beteiligten.
Aber haben Sie so viel bezahlt, wie Sie bekommen haben? Nee, Google tut es nicht weh. Ihnen hätte es wehgetan.
So kann man das stehen lassen.
Okay. Nichtsdestotrotz haben Sie es dann ja auch bald wieder verkauft für einen sehr symbolischen Vertrag letztlich dann auch.
Also wir haben es knapp 3 Jahre, über 2,5 Jahre dann quasi weitergearbeitet an Daily Deal, haben aus dem Nukleus von Daily Deal auch noch 3 weitere Firmen gegründet bzw. übernommen, hatten dann also praktisch zu Hochzeiten im Jahr 2013, 2014 4 operative Firmen und Investmentgeschäft parallel. Mhm. Da muss man ehrlich sagen, das war auch ein bisschen viel. Wenn man nur 2 Gründer ist, aber irgendwie 4 bis 5 Geschäfte vorantreibt, stretcht einen das, macht einen das relativ dünn. Gleichzeitig war es auch so, dass bei uns auch die Erkenntnis kam, okay, dieses Geschäftsmodell ist nicht das, was wir die nächsten 10 Jahre machen wollen. Wir haben dann 1 Jahr lang quasi die sämtliche Firmen, die wir hatten, eine haben wir eingestellt, die 3 weiteren veräußert und Daily Deal eben auch zum 2. Mal verkauft im November 2015. Und haben die verkauft an die Mensch Danke.
Sie sind jetzt 32. Wie viele Unternehmen haben Sie schon gegründet und wie viel gibt es davon noch? Weil es sind ja auch einige, wie es halt so ist, bei Startups in die Grütze gegangen und verschwunden.
Die erste Gründung faktisch Shishi. Mhm. Existiert noch, ist aber ein bisschen stillgelegt und ist, sage ich mal, von Anfang an profitabel
gewesen.
Existiert
noch in Form eines Trailers, der irgendwo in einem Schuppen steht oder wie?
Richtig.
Ist aber großzügig.
Dann haben wir Daily gegründet, was nach wie vor existiert, jetzt mittlerweile seit 10 Jahren. Dann nach Rückkauf haben wir Heilemann und Partners gegründet. Das war im Grunde ein Agenturgeschäft, wo wir die Assets aus Daily genutzt haben, nämlich das Knowledge, was wir hatten zum Thema Online-Marketing, zum Thema Sales, zum Thema Recruiting etc.
Gibt es aber auch nicht mehr, oder?
Das gibt es nicht mehr. Ein Bereich dessen war auch M&A Advisory, also Finanzierungsrunden und Verkauf von Firmen. Und das wurde wiederum reingemerged bzw. ein Spin-Out gemacht in DCA, Digital Capital Advisors.
Heilemann Ventures ist ein Early Bird irgendwie quasi
aufgegangen. Genau, das ist dort aufgegangen, also weitergeführt mit Teile unseres Portfolios und des gesamten Teams, was es zu dem Zeitpunkt gab. 2016 fand das ja statt. Dann haben wir Localize gegründet. Das haben wir eingestellt.
Woher denken Sie, kommt dieses Gründergen? Ihr Bruder hat das ja auch offensichtlich.
Wo kommt das her? Ich glaube, also ja, unser Vater ist nicht Unternehmer. Er ist selbstständig, aber das Business ist halt nicht skalierbar.
Ja.
Und wenn man jetzt überlegt, wo das Gründergen herkam, wenn es denn das überhaupt so gibt. Unser Vater hat, glaube ich, eine sehr eigene Art, eine sehr pragmatische, nicht formalistische Art und Weise, sein Leben zu führen, was es uns vereinfacht hat, auch Gründer zu werden. Weil wenn man sich immer an alle Regeln hält und immer der Konformist ist, wird man kein Gründer.
In 3 Sätzen, was ist Freight Hub?
Freight Hub ist eine digitale Spedition, die es schlussendlich Kunden ermöglicht, Paletten oder auch ganze Container von A nach B über den Globus zu bewegen, über Seefracht, über Luftfracht und über Schiene. Und das Ganze wird gemanagt über eine proprietäre Plattform, die wir entwickelt haben, die diesen Prozess für den Kunden effizienter, sehr viel transparenter, wo ist meine Ware, wann, ja, und auch schlussendlich verlässlicher macht.
Sie sind eine Plattform, Sie nehmen eine Kommission von Kunden und von den Unternehmen, mit denen Sie mitarbeiten. Sie besitzen keinen Lastwagen, Sie besitzen kein Schiff, Sie sind quasi für die Technik zuständig.
Ja, das heißt, wir besitzen in der Tat keinen Truck, kein Schiff, kein Flugzeug. Aber wir sind wirklich Vertragspartner von den Firmen, die Möbel von Shanghai nach München bringen.
Also wenn jetzt Home24, haben Sie, glaube ich, als Kunden, habe ich gesehen, dann schließen den Vertrag mit Ihnen.
Korrekt.
Und Sie quasi handeln das für die und...
Genau, also wir haben, wie gesagt, ein Single Point of Contact, oder wir sind the single face to the customer, für zum Beispiel ein Home24. Mhm. Und wir haben wiederum Partner, nämlich einen Agenten in Asien, einen Ocean Carrier, zum Beispiel in Hamburg Süd oder in Maersk oder andere. Wir haben jemanden, der die Verzollung macht, wenn das in Hamburg ankommt. Wir haben einen Trucker, der es dann nach Berlin fährt, oder auch einen Rail Provider, der es über die Schiene nach Berlin bringt. Mhm. Das heißt, wir haben eine Vielzahl an Partnern, die schlussendlich die Abwicklung dieses Transports erledigen. Wir sind aber der vertragliche Partner von dem Kunden, und wir sind auch schlussendlich gegenüber dem Kunden verantwortlich, dass es rund läuft, und stellen ihm alle Informationen zur Verfügung, stellen ihm auch die Rechnung, einen Gesamtpreis, den wir vereinnahmen. Mhm. Und unser Verdienst ist schlussendlich die Diskrepanz zwischen unserem Einkaufspreis, unserem summierten Einkaufspreis bei allen Partnern, und unserem Verkaufspreis an den Kunden.
Flexport, ein Konkurrent, bei dem die Softbank mit über 1 Milliarde eingestiegen ist. Peter Thiel ist, glaube ich, Investor. Sie sind, glaube ich, schon in Europa. Ist das für Sie ein Problem?
Also die sind schon seit knapp 2 Jahren in Europa. Also beziehungsweise haben schon lange ein Büro in Amsterdam, sitzen aber im Silicon Valley. Und deren Haupt-Trade-Lane ist schlussendlich zwischen Asien und den USA. Die haben natürlich jetzt sehr viel Funding, keine Frage. Das ist aber für uns schlussendlich ein positives Momentum, weil es eben aufzeigt, dass das Thema digitales Freight Forwarding, was von sehr vielen alteingesessenen Leuten aus der Branche auch nicht anerkannt wird oder gesagt wird, das kann gar nicht funktionieren, das geht in unserer Branche nicht. So wie Leute vor 5 Jahren gesagt haben, Banking, das wird niemals digitalisiert, das ist zu komplex, das geht nicht. Heute sieht man N26, 3,5 Millionen Kunden und schon ein Drittel der Deutschen Bank. Und Logistik ist eben eine Industrie, die unfassbar groß ist, 5, 6 größte Industrie der Welt, ja, die der normale Konsument eigentlich gar nicht sieht. Und die eben auch sehr, sehr, sehr alt eingesessen ist und wo es unfassbar viel Potenzial durch Digitalisierung gibt. Gleichzeitig, und jetzt Flexport ist da aktiv und hat sehr viel Funding und macht da viel. Dennoch werden weltweit von Forwardern rund 130 Millionen Container bewegt. Ja, Kühn und Nagel bewegt irgendwie so 4, 5 Millionen Container. Ja, und Flexport bewegt eine niedrige 6-stellige Anzahl. Dieser Markt ist so unfassbar groß.
Also wo ist dann da Ihr USP? Was ist so das, wo Sie sagen, die bleiben trotzdem bei uns, weil?
Weil wir eben das Ganze digital machen. Ja?
Und Speedport macht das auch digital.
Durch die Plattform, ja, mit Features wie Real-Time Quotation, gibt es praktisch nicht am Markt ansonsten.
Das heißt, in Flexport auch nicht?
Flexport hat es nicht.
Okay.
Flexport kann keine Real-Time Quotes machen. Dann buche ich direkt auf der Plattform. Ich habe ein Document Management, ich habe ein Track and Trace, was wir alles proprietär gebaut haben. Und es ist extrem schwierig für große etablierte Player abzubilden, weil die Komplexität praktisch nicht zu managen war. Es war nicht möglich, das alles übereinander zu bekommen. Und das ist eben der Riesenvorteil von einem Player, der vom Scratch startet und der eben von Anfang an weiß, okay, ich setze das Fundament fürs Gebäude so, weil ich weiß, ich will dieses Gebäude bauen.
Mhm, ja. Weil es soll so groß werden und so. Wenn man sich jetzt FreightUp anguckt, das ist ja jetzt auch keine Idee, die jetzt von Ihnen als erster gekommen wäre. Da gab es ja auch schon mit Flexport und anderen Unternehmen, die schon vorher mit dieser Idee gekommen sind, quasi das Speditionsgeschäft zu digitalisieren. Wie sehen Sie das, wenn ich das Ihnen jetzt hier so vorwerfe? Ja. Was sagen Sie dazu?
Werfen Sie vor. Also es ist eine ganz, ganz einfache Sache. Wie wir zu FreightUp gekommen sind, war ein 6-monatiger Ideation-Prozess.
Und, was für ein
Prozess? Also Ideenfindungsprozess.
Okay, gut.
Ja. Da haben wir nicht irgendwie geschaut, okay, was gibt es denn auf der Welt, was wollen wir denn machen? Zumal wir auch gar nicht mehr die Not hatten, irgendwas zu tun. Wir müssen ja nicht. Ne? Sondern wir tun ja aus einem intrinsischen Wollen heraus und einer intrinsischen Motivation. Und da will man natürlich auch was machen, mit dem man sich mehr identifizieren kann und was auch mehr das eigene ist, statt irgendwie zu sagen, ich nehme jetzt einfach das nächstbeste und gründe ein Scooter-Startup. Wir haben im Grunde 5 Kriterien für uns aufgestellt, die dieses neue Business erfüllen sollen. Und das war erstens, für uns war klar, wir wollen nicht wieder B2C machen, weil es am Ende doch auch darum geht, wer kann mehr Marketing-Dollars rauspusten. Und B2C ist sehr viel saturierter schon als B2B. Und Deutschland ist prinzipiell auch ein sehr starker B2B-Markt. Ja, wir haben sehr starke B2B-Firmen hier, nicht so mega starke B2C eigentlich. Ne? Mhm. Das heißt, B2B war klar. Das Zweite, wir wollten einfach einen sehr, sehr großen Markt, der drittens einen niedrigen Grad an Digitalisierung hat. Weil was ist unser Value-Add? Digitalisierung. Mhm. Ja. Viertens wollten wir etwas, wo Deutschland ein guter Standort ist. Das heißt, wo man im Grunde viel Talent finden kann, wo es vielleicht Firmen gibt, die das schon in alter Form machen, was man dann in neuer Form machen kann. Und fünftens brauchten wir natürlich etwas, wo wir auch ein USP haben, wo wir irgendeine Berechtigung mitbringen, warum können wir das denn genau machen und nicht auch jeder andere hier draußen, der irgendwie schon mal eine Firma gegründet hat. Und wenn man diese fünf Kriterien jetzt durchgeht, vor dem Kontext Freight Hub, B2B, okay, klar, einfach, ja. Zweitens, sehr großer Markt, 600 Milliarden Freight Forwarding global. Drittens, niedriger Grad an Digitalisierung, extrem, Excel-Listen, Fax, Telefon. Dann viertens, Deutschland ein guter Markt. Die vier größten Forwarder global und auch die größte Logistikfirma der Welt sind deutschsprachig. DHL, Kühne Nagel, DB Schenker, gut, Panalpina wurde jetzt verkauft. Ja. Aber Deutschland generell ist unfassbar stark, was Logistik angeht. Ja. Das heißt, hier ist viel Talent und es ist eine Industrie, die wir eben nicht an vielleicht eine andere Region verlieren wollen, die jetzt schneller und besser digitalisiert. Mhm. Und fünftens, USP, wie vorhin schon gesagt, mein Bruder hat in Hamburg studiert und auch länger hier gelebt und hat dadurch eigentlich eher en passant ein recht gutes Netzwerk in der Schifffahrt aufgebaut. Das heißt, wir haben mit Leuten aus der Schifffahrt, aus der Spedition etc. gesprochen, um zu verstehen, was sind denn die Probleme, wie funktioniert das heute, was ist der Grad der Digitalisierung, was kann man da besser machen, und haben diese Kontakte dann schlussendlich auch genutzt, um Freight Hub zu kickstarten.
Mhm. Ja? Gibt es Mentoren in Ihrer Karriere, wo Sie sagen, die waren sehr, sehr wichtig für mich?
Generell in der Gründerszene, wer übernimmt eine Mentorenrolle? Typischerweise machen das Business Angels. Die ersten, die reinkommen mit einem kleinen Ticket, die selbst gegründet haben. Mhm. Unsere ersten beiden Business Angels waren von Daily Deal damals, Stefan Glänzer und Michi Brehm. Und die haben uns natürlich auch sehr aktiv unterstützt. Also die Gründung von Daily Deal hat faktisch stattgefunden im Büro von Michi Brehm. Ja, also das heißt, das war schon eng. Das waren zwar nur ein paar Jahre Altersunterschied, aber natürlich hatte Michi Brehm schon viel Erfahrung gesammelt im Rahmen von StudiVZ und das eben auch sehr aktiv weitergegeben. Es gab jetzt keinen Mentor, der sich also über die letzten 10 Jahre durchgezogen hat. Das war, denke ich, ein permanenter Wandel. Aber Sparring ist also extrem wichtig, sowohl auch auf Augenhöhe, einfach mit anderen CEOs, als auch eben nach oben. Und ich habe auch schon mit einigen Business Coaches gearbeitet, wie kann man Führungsstil optimieren, wie schafft man es überhaupt mit der Workload klarzukommen, etc.
Wobei, wenn Michi Brehm kommt, der ist ja nicht viel älter als Sie wahrscheinlich. Also ich habe den, glaube ich, erst einmal getroffen. Aber das ist ja schon was anderes, ob man da so als Sparring-Partner jemanden sieht, der sagt, hier hast du denn daran gedacht und was ist denn dann? Als wenn da jetzt irgendwie so ein Senior Statesman oder so ein erfahrener Geschäftsmann kommt. Gab es denn auch solche Figuren bei Ihnen?
Stefan Glänzer wiederum ist glaube ich, eher 10, 15 Jahre älter als jetzt mein Bruder und ich. Da ist schon deutlich mehr Erfahrung. Und Michi Brehm, auch wenn das jetzt vielleicht nicht so viele Jahre waren,
aber er hatte schon mal
kann
Business
man eben auch
verkauft,
in 3 Jahren extrem viel lernen, was eben eins zu eins anwendbar ist auf unseren Case damals. Und das ist eigentlich viel relevanter, als zu sagen, ich habe jetzt 25 Jahre mehr Lebenserfahrung, ich erzähle dir mal, wie das läuft. Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Mich interessiert ganz konkret, wie manage ich den nächsten Schritt von meinem Business. Da brauche ich jemanden, der genau das schon mal gemacht hat. Und das andere ist dann vielleicht eher so ein Live-Coaching. Aber historisch war im Grunde für uns eher das Business-Coaching relevanter.
Mit 32 Jahren würden Sie schon sagen, es gibt was, das war mein größter Fehler, würde ich nicht mehr machen.
Fehler macht man andauernd. Gerade wenn man jetzt unternehmerisch aktiv ist, geht man permanent Risiken ein und verhaut natürlich auch diverse Sachen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt kommerziell denkt, aus Investmentperspektive, wahrscheinlich der größte Fehler, den mein Bruder und ich gemacht haben, 2011, 2012 nicht in Auto 1 zu investieren.
Okay, aber das verpasst das Investment. Wenn wir noch viele haben jeweils.
das ist korrekt.
Okay. Wie schätzen Sie denn, dass der Logistikmarkt aussehen wird in 5 Jahren?
Also was wir auch schon in der Vergangenheit gesehen haben, ist, dass es viel Konsolidierung geben wird. Ja. Wird jetzt in 5 Jahren ein Amazon die Logistik beherrschen? Nein. Worauf fokussiert sich Amazon? Amazon fokussiert sich mit seiner Logistik primär darauf, das Leben der eigenen Verkäufer und Kunden quasi zu vereinfachen. Mhm. Ja. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass Amazon jetzt nicht dafür bekannt ist, dass sie nach dem Motto Leben und Leben lassen arbeiten, sondern wenn sie für sich erkennen, sie können was genauso gut wie ein anderer, warum sollte der andere das dann noch machen? Und der Amazon FBA-Seller, das einzige Asset, was er eigentlich hat, ist, zu wissen, wo kann ich denn diese geile Ware herbeziehen und wie kann ich ihn ein ganz bisschen vermarkten. Also der Markt ist unfassbar fragmentiert,
ja,
und der geht eben von 25 Playern, die über 1 Milliarde Revenue machen,
mhm,
weltweit. Kühne unter anderem, mhm, und DHL eben da ganz, ganz oben mit dabei, bis hin zu Ein-Mann-Unternehmen. Also es ist unfassbar breit. Es, ja, ist wirklich alles andere als das eine total standardisierte Produkt.
Okay, ja,
genau. Und das erlaubt natürlich auch Leuten eben in der Nische dann besonders gut zu sein, was ihnen dann wiederum eine Daseinsberechtigung geben kann.
Okay. Hat sich Berlin, diese Gründerszene, verändert seit 2009, seit Sie da angefangen haben?
Ja, also ich meine, erstens ist quasi die gesamte Gründerszene gefühlt um 50x gewachsen.
Mhm.
Ja, also als Fabio und ich 2009 mit Eldi gestartet sind, da wussten die Leute nicht, was Startup ist. Heute ist das gerade in Berlin im Grunde wahrscheinlich fast wichtigster Wirtschaftszweig. Und wir haben diverse Firmen, die IPO'd sind, sei es ein Delivery Hero, sei es ein Zalando, sei es ein HelloFresh. Und diverse Firmen, die signifikante Marktgrößen erreicht haben, wie ein Auto1, wie ein N26, Get Your Guide. Das ist das Erste. Also extrem viel größer, extrem viel mehr Aufmerksamkeit. Also es ist auch eine vollkommen valide Option für den ganz normalen Menschen, der hat jetzt BWL studiert. Was mache ich denn? Nee, ich muss nicht mehr irgendwie zu Siemens oder zu Deutschen Bahn oder auch zu McKinsey. Ich kann auch einfach in die Startup-Welt gehen. Ist richtig geil. Gab es vor 10 Jahren noch nicht. Gab einfach die Optionen und die Möglichkeiten nicht. Ja. Und eine zweite Sache, die sich, glaube ich, noch geändert hat, ist, dass es vor 10 Jahren ging es noch sehr stark Richtung machen, machen, verkaufen. Heute sieht man, okay, man kann Firmen auch richtig groß machen und einfach IPOen und muss gar nicht verkaufen, sondern bleibt quasi im Driver's Seat und baut Firmen nachhaltig und sehr viel größer auf.
Mhm.
Ja. Das war vor 10 Jahren, sage ich mal, noch, glaube ich, sehr viel schwerer oder die Wahrnehmung war noch ganz anders und es gab sehr viel weniger Use Cases dafür. Mhm.
Ist der Ausschuss gestiegen? Weil es gibt jetzt natürlich auch viel mehr Leute, die darauf hoffen, beim IPO groß zu verdienen. Glauben Sie, dass die Qualität gesunken ist?
Nee, also ich glaube, die Qualität ist eher krass gestiegen.
Mhm, weil auch mehr Wissen da ist einfach.
Weil
auch
viel mehr Wissen da ist und weil auch die Hürde, auch einfach ein Startup zu machen, sehr viel niedriger ist.
Mhm.
So gesehen ist das Thema Startup und Selbstgründen extrem viel attraktiver geworden, weil sehr viel mehr Geld im Markt ist,
mhm,
der es eben auch erlaubt, schon von Anfang an nicht am Existenzminimum, mhm, rumkrepeln zu müssen.
Aber das, was sich nicht negativ auf die Qualität der Startups niederschlägt, sagen Sie im Grunde, sagen Sie, es ist besser geworden.
Insgesamt ist es definitiv viel besser geworden.
Das war's wieder für heute mit dem Manager Magazin Podcast. Nächste Woche haben wir Hans Vriens zu Gast. Warum der frühere Red Bull Manager dem Energy Drink abgeschworen hat und jetzt lieber ein Schlafgetränk vertreibt, erfahren Sie nächste Woche. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch gerne in Ihrer Lieblingspodcast-App. Mein Name ist Sandrina Lorenz. Ich freue mich, dass Sie wieder zugehört haben und wünsche Ihnen einen schönen Tag.